Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der 28. August 1963 ist ein Tag voller Dynamik und Hoffnung. Der Repräsentant der Befreiungsbewegung in den USA, Martin Luther King, tritt ans Rednerpult. Vor ihm eine unüberschaubar riesige Menschenmenge. Sie haben sich auf der breiten Meile zwischen Kapitol und Lincoln Memorial in Washington eingefunden. King spricht die historischen Sätze: I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter und ihren Fähigkeiten beurteilt werden. King beendet seine berühmte Rede mit den Worten: Dank sei dem allmächtigen Gott. Wir sind am Ende frei. Martin Luther King ist ein Beispiel, welche Kraft ein Traum, eine Vision haben kann. Und wir haben heute am Ewigkeitssonntag einen Text, der auch von einem Traum erzählt. Es ist der 126. Psalm. Da lesen wir: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ich habe einen Traum. Das hätte auch der Autor des 126. Psalms sagen können. Man kann mal fragen, sind Träume eigentlich etwas Gutes? Sollen wir uns an Träumen orientieren? Oder sind wir dann Träumer, Traumtänzer? In der Bibel gibt es zu Träumen ganz unterschiedliche Aussagen. Es gibt Träume, die wir in der Nacht haben. Solche Träume sind in der Bibel manchmal ein Weg, wie Gott Menschen begegnet oder ihnen etwas sagt. Wir sehen das zum Beispiel bei Josef im Alten Testament, 1. Mose 37, da zeigt Gott dem Josef im Traum zwei Bilder, dass seine Brüder sich vor ihm niederwerfen werden. So ist es auch gekommen. Und dann bei dem Josef, nicht zweimal Josef, beim Josef im Neuen Testament, dem sagt ein Engel im Traum, dass er Maria nicht verlassen soll. Nicht, die wäre schwanger geworden, sie war noch nicht verheiratet, waren auch noch nicht miteinander im Bett gewesen. Und dann sagt der Engel, denkt natürlich seinen Teil, aber da sagt der Engel, nein, das Kind ist nicht durch einen anderen Mann, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Das hat Josef im Traum erfahren. Und auch heute gibt es so etwas. Viele Muslime, die Christen geworden sind, erzählen, dass Jesus ihnen im Traum begegnet ist. Träume sind aber nicht nur Träume in der Nacht. Träume können auch Wunschträume sein. Und Wunschträume können auch dem widersprechen, was Gott will, was Gottes Wort sagt. In Jeremia 23, 25 sagt Gott zum Beispiel: Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wir müssen also aufpassen. Träume können von Gott kommen, Träume können aber auch in die Irre führen. Also auch für Träume gilt das, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, 21 schreibt, was im neuen Jahr Jahreslosung sein wird: Prüfet alles, das Gute behaltet. Wir können zum Beispiel fragen: Passt ein Traum zu dem, was in der Bibel steht? Oder widerspricht er ihm? Gott wird nicht durch einen Traum etwas sagen, was seinem Wort widerspricht. Und so müssen wir auch alle Träume und Visionen prüfen, die heute so, sie es so gibt. Zum Beispiel, wenn man einen Traum von einer Gemeinde, einer Kirche hat, das kann sehr gut sein, es kann aber auch manches vielleicht in die falsche Richtung führen. Wir müssen alles prüfen. Wir haben hier in Psalm 126 einen sehr positiven Traum. Da beschreibt der Psalmdichter die Träumenden und drückt damit aus: Ja, es wird etwas traumhaft schön sein. Hier geht es nicht um einen menschlichen Traum, hier geht es um etwas, was Gott schenkt, um Gottes Traum sozusagen. Was ist damit gemeint? Schauen wir uns das genauer an unter der Überschrift: Gottes Traum für dein Leben. Vier Punkte dazu aus unserem Text. Das erste, Gottes Traum für dein Leben in der Gegenwart. Die ersten vier Verse unseres Textes, die kann man sprachlich sowohl präsentisch, also auf die Gegenwart bezogen, als auch futurisch, also auf die Zukunft bezogen verstehen. Das heißt, wir haben hier einen doppelten Sinn. Einmal passiert das, was hier beschrieben wird, schon jetzt und andererseits wird es noch passieren. Fragen wir also zuerst nach der Bedeutung für jetzt, für die Gegenwart. Der Text berichtet von einer Erlösung von Gefangenen. Der Hintergrund damals war die Befreiung Israels aus Babylonien. Dort waren sie nach der Verbannung im Jahr 587 vor Christus. Und im Jahr 539 durften sie endlich wieder in ihre Heimat zurückkehren. Was für eine Freude! Nach langer Zeit getrennt von der Heimat, Jahrzehnte, und dann kommt man wieder zusammen. Wir haben das auch in Deutschland im letzten Jahrhundert zweimal erlebt. Einmal nach dem Zweiten Weltkrieg. 1955 durften die letzten Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs aus Russland wieder zurückkehren. Sie wurden nach dem Besuch des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer 10 Jahre nach Kriegsende aus der Lagerhaft entlassen. Und ich kann mir vorstellen, wie das war, als die Busse in Friedland eintrafen, Tausende von Menschen warteten und dann kamen die Züge und sie dachten, ja, sind sie dabei? Und endlich stiegen die Männer aus den Waggons. Sie hatten abgerissene Mäntel. Hunger hatte sie ausgezehrt. Aber wie groß war die Freude, als dann die Familien sich wieder zusammenfanden, als die Wartenden dann die Gefangenen in die Arme schließen konnten. Und die Heimkehrer stürmten 1955 spontan den Choral an. Nun danket alle Gott. Und dann noch einmal, der Fall der Mauer 1989, die deutsche Wiedervereinigung. Auch hier wurde, nun danket alle Gott, gesungen. Die Mauer, die Todeslinie entlang der deutschen Grenze war gefallen. Menschen, die 40 Jahre voneinander getrennt waren, konnten sich wieder besuchen und umarmen. Durch diese Ereignisse können wir vielleicht ein bisschen ahnen, was es für die Israeliten bedeutet hat, wieder in ihre Heimat zurückzukommen. Das war wirklich traumhaft, so wie wir hier von den Träumenden lesen. Da war Lachen und Rühmen, wie in Vers 2 steht. Und man hat, so wie auch in den beiden Höhepunkten der deutschen Geschichte, von denen ich erzählte, Gott gedankt und ihm die Ehre gegeben. Er hat das alles geschenkt. Nun erleben wir nicht oft solche einschneidenden Erlebnisse. Aber wir können fragen, hat Gott uns vielleicht auch aus einer Gefangenschaft befreit? Vielleicht waren Sie, warst du auch von irgendetwas innerlich gefangen und Gott hat dich freigemacht. Vielleicht eine schwierige Situation in deinem Leben, wo du dachtest, hier komme ich nie wieder raus. Vielleicht negative Gedanken, die dich nicht losgelassen haben. Oder Schuld, die dich belastet hat. Oder irgendwelche Abhängigkeiten. Und wenn Gott dich davon befreit hat, kannst du ihm immer wieder neu dafür danken. So haben es auch die Israeliten getan. Unser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Er wurde also immer wieder gesungen. Immer wieder. Und so können auch wir immer wieder danken, dass Gott uns befreit hat. Vielleicht haben Sie oder hast du auch den Eindruck, dass du gerade jetzt gefangen bist. Es schnürt dir die Kehle zu. Dann kannst du diese Worte aus dem 126. Psalm beten. Vers 4 heißt es, Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. So wie die Israeliten damals um Befreiung gebetet haben, so kannst du dafür beten, dass der Herr dich frei macht von dem, was dich innerlich oder äußerlich gefangen hält. Er kann das. Er hat sich nicht verändert. Was er damals konnte bei den Israeliten, kann er auch heute bei dir. Die Bäche im Südland sind übrigens Bäche in der Wüste Negev, die sich bei Regen im Winter schnell mit Wasser füllten. So kann Gott dir helfen, wenn du sozusagen gerade in der Wüste bist. Gott ist groß. Gott kann frei machen. Das ist der Traum für unser Leben, dass wir diese Freiheit erleben. Vertrau darauf, er kann das. Und danke ihm für das, was er schon getan hat. Als zweites haben wir jetzt nach der Gegenwartsbedeutung die Zukunftsbedeutung, also Gottes Traum für dein Leben in der Zukunft. im Siegerländer Dorf Grund bei Hirchenbach, kleines süßes Dorf, ich war auch schon da, da wurde der Schriftsteller Jung Stilling geboren. Und der hat einmal geschrieben, selig sind, die das Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Ich möchte Sie, ich möchte dich fragen, hast du Heimweh? Wer schon einmal seine Heimat verlassen musste, der weiß, was Heimweh bedeutet. Viele werden sagen, ich bin hier aufgewachsen, das ist, ich lebe doch in meiner Heimat. Ich frage trotzdem noch einmal, hast du Heimweh? Die Frage ist, wo ist eigentlich unsere Heimat? Für Christen ist die wahre Heimat nicht auf dieser Erde, so schön sie auch ist. Nicht in Truppa, nicht in Seelbach, nicht an einem anderen Ort im Siegerland oder wo auch immer. Sondern die wahre Heimat ist bei Gott. Paulus schreibt in Philipper 3, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Sozusagen der erste Wohnsitz ist bei Gott. Hier haben wir nur unseren zweiten Wohnsitz. Haben wir Heimweh? Oder haben wir uns so auf der, in der Heimat auf dieser Erde, im zweiten Wohnsitz sozusagen eingerichtet, dass wir gar nicht mehr an die wahre Heimat denken? Der Ewigkeitssonntag kann uns ein Anstoß sein, nochmal neu den Blick auf die wahre Heimat im Himmel zu richten. Von den Israeliten können wir an dieser Stelle lernen. Sie haben, als sie in Babylonien waren, nicht gedacht, ach, hier ist doch auch schön, nehmen wir das als unsere Heimat. Sie haben ihre Heimat in Israel nicht vergessen. Vergessen wir also nicht die Heimat im Himmel, die Heimat bei Gott. Der Autor Max Lucado schreibt, das größte Unglück, das uns begegnen kann, besteht darin, uns hier auf der Erde zu Hause zu fühlen. Solange wir Fremdlinge sind, können wir unsere wahre Heimat nicht vergessen. Darum besteht die einzige Tragödie darin, sich zu früh zufrieden zu geben, sich hier auf der Erde gemütlich einzurichten. Wir sind hier nicht glücklich, weil wir hier auch nicht glücklich sein sollen. Wir sind Fremdlinge in der Welt und wir werden niemals vollkommen glücklich auf der Erde sein, weil wir einfach nicht für die Erde geschaffen sind. Natürlich erleben wir Momente, ja sogar Tage des Friedens, aber sie lassen sich einfach nicht mit der Glückseligkeit vergleichen, die erst noch kommen wird. Soweit Max Lucado. Heute am Ewigkeitssonntag denken wir daran, dass wir sterben müssen. Wir erinnern uns an Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Und wir richten uns aus auf Gottes Ewigkeit. Ich sagte schon, wir können den 126. Psalm auch auf die Zukunft beziehen. Und selbst wenn man Verse 1 bis 3 nicht futurisch verstehen wollte, Vers 4 weist auf jeden Fall in die Zukunft. Da wird trotz der bereits Befreiung aus Babylonien dafür gebetet, dass Gott Gefangene zurückbringt. Also eindeutig Zukunft. Und so möchte der 126. Psalm die Vorfreude auf die Ewigkeit nähren. Und dann diese Zusage. Dann wird es sein wie ein Traum. Alle Jesusleute werden sein wie die Träumenden. Dann wird dein Mund voll Lachens sein. Das sagt Gottes Wort allen, die zu Jesus gehören. Und so darfst du heute sagen, ja, ich möchte bei Jesus sein, mit ihm leben, von seiner Gnade, von seiner Vergebung leben. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Und dann kannst du das, was hier im Psalm 126 steht, ganz persönlich auf dich beziehen. Dann ist das Gottes Traum für dein Leben. Und es ist der stärkste Trost, den es gibt. Vielleicht bist du heute besonders traurig, weil du einen vertrauten Menschen vermisst. Oder du fragst dich, wie geht es bei mir weiter? Wie wird die Operation? Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Dann lass dich trösten. Lass dich ermutigen durch Gottes Blick in die Zukunft. Das ist Gottes Traum. Und an dieser Zukunft, auf diese Zukunft, kannst du dich heute schon freuen. Ein drittes, Gottes Traum für dein Leben als missionarisches Zeichen. Mancher denkt, im Alten Testament, da geht es ja nur um das Volk Israel. Die anderen Völker kommen erst im Neuen Testament. Nein, auch im Alten Testament begegnet Gott schon Heiden. Zum Beispiel hier in unserem Psalm, da lesen wir in Vers 2, dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Auch die Heiden erkennen an Israel, wie groß Gott ist und was er kann. Und bis heute können wir staunen darüber, dass Gott sein Volk Israel erhält. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Gott in deinem Leben gehandelt hat und für andere war das ein wichtiges Zeichen? In meiner alten Gemeinde gab es mal einen Konfirmanden, der kam zum Glauben an Jesus und dann sagte seine Mutter mir kurz darauf, der hat sich so verändert und dann ist er auch zum Glauben gekommen. Heute lesen viele Menschen nicht mehr in der Bibel. Aber Menschen fragen auch heute danach, wie kann mein Leben gelingen? Gerade in einer unsicheren Zeit, die von Krisen und Ängsten geprägt ist, so wie heute. Und da kann es ein starkes Zeichen sein, wenn Menschen beobachten können, Gott ist am Werk, Gott verändert Menschen, es gibt ihn. Und darum möchte ich Ihnen und dir Mut machen, überlege, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Und frage dich, könnten andere davon erfahren? Warum nicht davon erzählen, wie ich vielleicht auch vom letzten Urlaub erzähle? Oft ist das viel leichter, so vom Urlaub zu erzählen, nicht, dass man gewandert ist in den Bergen oder Meer war oder wo auch immer. Warum reden wir nicht genauso fröhlich und offen und selbstverständlich von dem, was Gott in unserem Leben getan hat? Sind Erfahrungen mit Gott nicht viel größer und schöner als ein schöner Urlaub? Machen wir so wenig Erfahrungen? Oder haben wir Angst, dass die anderen uns ein bisschen komisch angucken und sagen, so ein komischer Typ mit so frommen Sachen? Ich kann doch nicht versprechen, dass alles toll finden, was ihr von Gott erzählt. Aber ich bin sicher, es gibt immer wieder Menschen, die werden da neugierig. Die wundern sich, ach, was hat der denn erlebt? Und so ein Wundern, so ein Staunen kann ein erster Schritt sein zum Glauben. Und gerade in einer Zeit, wo viele dem Glauben skeptisch gegenüberstehen, können persönliche Erfahrungen besonders wichtig sein. Nicht, man kann diskutieren und wenn man Argumente hat, da gibt es immer auch Gegenargumente. Aber wenn ich erzähle, in meinem Leben hat Gott das und das getan, kann man eigentlich nicht widersprechen. Gut, sagt ein anderer, vielleicht ist nur Zufall, aber kann mir auch nicht das Gegenteil beweisen, wenn ich sage, ich bin sicher, das war Gott. Das wäre doch schön, wenn die Heiden auch über uns sagen könnten, wie damals über Israel, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und noch ein letztes. Gottes Traum für dein Leben, wenn du keinen Erfolg siehst. Die mit Tränen säen, so beginnt der 5. Vers unseres Psalms. Säen meint in der Bibel nicht nur ein Säen im wörtlichen Sinne, also Samen auf den Acker bringen, sodass wir sagen können, okay, ich bin kein Bauer, ist nichts für mich. Säen, das kann auch bedeuten, etwas weitergeben, vor allem das Wort Gottes weitergeben. Viele kennen das Gleichnis vom Sämann im Neuen Testament. Da erzählt Jesus von einem Bauern, der sät und meint damit, dass ein Christ das Wort Gottes weitergibt. In 2. Korinther 9 spricht Paulus auch vom Säen und meint damit etwas abgeben. Da ging es um eine Geldsammlung. Also säen kann übertragenen Sinne also heißen, etwas Gutes weitergeben. Gottes Wort oder auch Äußerliches, manchmal auch Geld. Und dieses Säen, dieses Weitergeben, geschieht oft mit Tränen, wie wir in Vers 5 lesen. Mit Weinen, Vers 6 dann. Da sind zum Beispiel Eltern, die investieren viel in ein Kind. Viel Zeit, viel Liebe. Manche durchwachte Nächte. Und die geben auch Gottes Wort an ihre Kinder weiter. Aber manchmal gehen Kinder dann auch ganz andere Wege. Wollen den Glauben nicht annehmen. Und das tut richtig weh. Vielleicht sähst du doch an einer anderen Stelle. Vielleicht setzt du dich ein in der Gemeinde, aber du hast den Eindruck, es bringt alles nichts. Oder du versuchst, eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, bittest vielleicht um Verzeihung und der andere weist dich nur ab. Solche Erfahrungen können sehr schmerzhaft sein. Wie schön, dass unser Psalm uns hier eine große Zusage gibt. Nach den Tränen kommt die Freude. Nach dem Säen kommt die Ernte. Am Schluss hören wir von den Garben, die Erntegarben sind das. Am Schluss werden also alle Christen erkennen, was ich getan habe für Gott und für die Menschen. Es war nicht umsonst. Das heißt nicht, dass immer genau das passiert, was wir uns gewünscht haben. Aber was wir in Gottes Sinne getan haben, trägt auf irgendeine Weise Früchte. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Kurz nach dem Säen, so ganz wörtlich, wenn der Bauer Samen setzt, sieht man ja auch noch nicht viel, keine Veränderung. Aber irgendwann wächst es. Am Ewigkeitssonntag denken wir daran, dass Jesus Leben schenkt über den Tod hinaus. Und das gibt unserem Leben eine ganz neue Perspektive. Auch dann, wenn wir traurig sind, weil wir keinen Erfolg sehen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. Und interessant, der letzte Satz dieses Kapitels, Vers 58, wir hatten ihn auch am Freitag bei der Mitarbeiterdankfeier, schreibt er, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wenn du für Gott säst, wirst du ernten. Ob du es jetzt schon siehst oder nicht, spätestens in der Ewigkeit kannst du staunen darüber, was Gott aus dem gemacht hat, was du heute getan hast. Ich habe einen Traum. Dieses Zitat von Martin Luther King stand am Anfang der Predigt. Ich habe einen Traum, das kannst du auch im Glauben an Jesus sagen. Ich habe einen Traum von Gott. Ich habe einen Traum für die Gegenwart. Ich habe einen Traum für die Zukunft. Ich habe einen Traum als missionarisches Zeichen. Und ich habe einen Traum, eine Hoffnung, auch wenn ich keinen Erfolg sehe. Ich lade Sie und dich ein, träum diesen Traum mit. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du uns einen Traum vor Augen malst, der viel größer ist als alle menschlichen Träume, der uns Mut macht, gerade heute, wenn wir mit Tod und Vergänglichkeit konfrontiert werden. Wir wollen uns neu durch deinen Traum ermutigen lassen. Amen.
Ja, zum Fürbittengebet bitte ich euch aufzustehen, wer kann. In Jesu Königreich der Liebe und des Friedens gelten andere Maßstäbe als unter menschlichen Machthabern. Wir hoffen auf dieses Reich, wie im Himmel, so auf Erden, und vertrauen ihm all das an, was in unseren Tagen dazu im Widerspruch steht. Für Frauen und Männer in politischen und kirchlichen Leitungspositionen, für alle, die ihr Amt ernst nehmen als Dienst an den ihren anvertrauten Personen und Gruppen. Wir denken besonders auch an die Menschen, die unter den traumatisierten Folgen von Amtsmissbrauch leiden. Für Männer, Frauen und Jugendliche, die sich in demokratischen Parteien engagieren und sich in den kommenden Wochen auf die Bundestagswahl vorbereiten. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich damit auseinandersetzen, welcher Partei sie vertrauen und ihre Stimme geben können. Für die Menschen im Nahen Osten, für Diplomatinnen und Diplomaten, für Politikerinnen und Politiker, die immer weiter um ein Ende der Kampfhandlung ringen. Für jene, die Anwaltschaft für die notleidende Bevölkerung im Libanon, im Gazastreifen und in Israel übernehmen. Für die Menschen in der Ukraine nach über 1000 Kriegstagen, mit immer größeren Zerstörungen und ständig neuen Raketenangriffen. Für alle, die sich große Sorgen machen angesichts der russischen Atomwaffenpolitik. Bei winterlichen Temperaturen beten wir für die Menschen ohne Obdach und Wohnung und für alle, die ihnen menschenwürdige Orte der Wärme anbieten. Für die Menschen, die wir in diesem Monat besonders betrauert haben, geliebte Familienangehörige, Freundinnen und Freunde und alle, die uns nahe standen. Wir vertrauen Gottes Liebe und Barmherzigkeit auch alle Verstorbenen an, an die, die niemand mehr denkt. Allmächtiger Gott, mit Jesus Christus vertrauen wir, dass du auch in unserer Zeit wirkst und deine Liebe uns und allen Menschen verwandelt. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Ewigkeitssonntag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.